nicht wüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht wüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink. «Tüet nicht wüscht, Folge 5. Kapitel 6. Ohne Gesetz keine Freiheit. Am 13. August, am Sonntagnachmittag vor der zweiten Schulwoche an der Sommerferien, steht auf dem Parkplatz neben dem gelben Schulhaus der gelb-grüne Rackenbassgar parat, wo die zwei Gimmerklassen Sekunda A und Sekunda B auf Nonnenhausen soll bringen. Im Gar ist es tüppig heiss. Vom Jura her nachher das Gewitter. Schül steigt ein. Der Platz neben dem Trommerämni aus der B ist noch frei. Hockt hier schon jemand? Fragt er so höflich, wenn er es fertig bringt. Nein, das sieht man doch, macht das Ämni troch. Schül drauf. «Stört's dich, wenn ich hier neben dir sitze?» «Wenn du noch lange so dumm fragst, ja, darum hock endlich ab!» gibt das Mädchen mit einem Grinsen zurück. Und Schül, wo sie Rucksack und das Tonbandgerät schon im Gepäckraum hat verstaut, nimmt Platz und seine Mappen auf die Knie und sagt, «Wir sind ja scheint zur gleichen Gruppe. Du interessierst dich also auch für Kunst?» «Nein», macht Sanni Mutz. Und nach einem Gedankenstrich, wo Schül sich fragt, «Wollt sie mich für einen Löw haben?», fahrt sie weiter. Der Wille, dass der Gar vom Parkplatz weg Richtung Bern steuert. «Ich interessiere mich für die Freiheit in der Kunst.» «Das ist unser Thema», sagt Schül etwas hilflos. «Ja, das ist unser Thema», tönt Echo vom Oberland. «Aber Schül will es jetzt wissen. Was denkst du da drüber? Über was?» Eben, über die Freiheit in der Kunst. Ich zum Beispiel finde es gut, dass die moderne Kunst sich vom Zwang, die Natur abzubilden, Schritt für Schritt befreit hat. Du nicht auch? Nein, eigentlich nicht, sagt Sanni. Aha, und warum nicht? Fragt Schül mit verwunderiger Stimme. Hast du noch nie etwas von Dekadenz gehört? Fragt Sanni ebenso erstaunt. Die moderne Kunst ist doch nahe der Riesenmerit mit dekadenten Gegenständen, die zu Höchstpreisen gehandelt werden, weil die Leute zu dumm sind, für den Bescheiss zu merken. Ich denke darum bei Kunst nicht primär an Handel, setzt jetzt der Lehrersohn zu einer Erklärung an, sondern an den, der Kunst macht, also an Künstler, die an dem sie Freiheit. Aber der macht ja Kunst, für sie zu verkaufen, für was mehr schon denn sonst, gibt die Bergbauertochter zurück. «Aber was hätte der Kunsthandel mit Kunstfreiheit zu tun?» fragt Schül. Und man merkt, er weiss hier wirklich nicht weiter. «Sehr viel», mischt sich jetzt von hinten mit ihrem Holländer R, die Mareike de Winter, ein, wo diesen zwei schon lange zugelassen hat. «Dir glaubt nicht, was die freie Preisentwicklung für Folgen hat, zum Beispiel für die Museen, die sich heute ganz viel Ankäufe schlicht und einfach nicht mehr leisten können. Weil reiche Privatsammler die Preise sinnlos in die Höhe treiben und manches grossartiges Werk verschwindet hinter den bewachten Mauern von einer japanischen, russischen oder amerikanischen Villa oder landet sogar in einem Safe. Der Schül und Sanni hören interessiert zu, weil die Mareike, die weiss, von was sie redet. Schliesslich ist ihr Vater Kurator im Berner Kunstmuseum. Was kann man denn da dagegen machen? Fragt Sanni. Also, von ihr aus, redet sich Mareike jetzt für, sollte man den Kunsthandel glatt verbieten. Alle Kunstgegenstände sollten der Allgemeinheit gehören und die Museen dürften sie auf Kosten der Steuerzahler pflegen, ausstellen und verwalten. In diesem Stil geht das Gespräch weiter, bis das Gewitter, das feister über dem Seeland hängt, das Gerechtem losbricht und man das eigene Wort bald nicht mehr versteht. Am Abend, wo im Schlafsaal der Giele endlich Licht erlöschen ist, lässt Schül im Bett die Bilder vor Garfahrt noch eins laufen. Neben ihm das dunkellockige Nenni in seinem ärmulosen roten Blusli mit einem lockeren Ausschnitt, so dass Schül nie recht weiss, wo heranschauen. Nun, ging nur in die Augen, hat er sich auch nicht dafür, auch wenn er die Märmeljogen ging wie herziger findet. Hinter ihm das lustig sprägelte, braune Gesicht von Mareike mit ihrem fuchsroten Rossschwanz. Das Ringsentum, das Geschneider, das Gemöck und das Gelächter von den zwei Klassen, grundiert vom Rohren vom Garmotor, konkurrenziert vom Gewitterdonner, der gegen Lüter wird, und schliesslich übertönt vom Brätschen vom Regen. Und dann das spannende Gespräch über eins von seinen Lieblingsthemen mit zwei so verschiedenen Frauen, wo jede ihre eigene für ihn ganz neue Theorie zum Besten gibt, was zu einer hitzigen Diskussion führt. Auch Schül weiss nämlich sich zu wehren. Seine These ist die, dass die Entstehung von Kunst, von kommerziellen Aspekten ganz klar losgelöst werden muss, weil ein echter Künstler nie den Verkauf vom Werk an erste Stelle setzen kann. Der diene seiner Kunst, alles andere kommen in zweiter und dritter Linie. Siehe Van Gogh, siehe Cézanne, siehe Gauguin. Woher die Mareike ihre Meinungen hat, ist dem Schüler schon länger klar. Schliesslich kennt er sie seit der 7. Prügelklasse und ist sogar mit ihr an Winterbau vorletzten Jänner. Beim Enni aber findet er es nahe die nahe erst raus. Sie hat im Semmer einen guten Zeichnungslehrer gehabt, der Draxel Walter, ein Oberländer, der aber im ersten Jahr grundsätzlich nur nach der Natur hat zeichnen lassen. So lernen wir das Handwerk, hat er aber gesagt. Die Natur gebe alle Regeln vor und die müssen sie jetzt zuerst lernen. Auch malen haben sie dürfen, aber nur farbtreue Aquarelle, Pflanzen, Tiere oder Landschaften. Und ganz am Schluss ein zeichnet Selbstbildnis im Spiegel. Und das alles nach 5 Jahren Zeichnen in Sek bei Michelangelo, einem alten Lehrer namens Michael Engel, ganz angefressen vor Dekadenztheorie, Der Untergang des Abendlands, sein Lieblingsbuch, der Höhepunkt vor europäischer Kultur, sei Renaissance so im Absolutismus gewesen, seither gäbe es nur noch Zivilisation, wo alles rennen Geld nachher, natürlich auch Künstler, die zum grossen Teil Scharlatanen seien. Wenn man denkt, was heute für einen Kribbel von einem Picasso oder ein paar einfältige Dreiecke von einem Klee zahlt wird, sei das einfach nur eine Frechheit und eben ein Zeichen von Dekadenz. Und die ganze sogenannte abstrakte Kunst, ein Riesenbluff, der darüber wegtäuschen soll, dass die Pseudokünstler ihr Handwerk nicht mehr beherrschen. Schül aber gespürt, dass das Lockenkopf Enni das alles, was Freude am Provozieren gesagt hat, nicht weil sie es ganz bierernst hat gemeint. Und so freut er sich auf Gruppenarbeit, die schon morgen nach dem Mittagessen ihren Anfang soll nehmen. Durch die Fenster vom Schlafsaal von der Giele im 2. Stock vom Schloss Nonnenhausen sieht man die Alpen. Am 6:45 zeigt sich die Sonne über den Bergen mit dem Versprechen auf einen heiteren, warmen Spätsommertag. Die Gebiger Gimmeler sind schon seit den Halben aus den Federn. Am 7. ist Morgenessen und am 7:30 besammeln sich alle, ausgerüstet mit Feldstühle, Zeichnungsblock, Bleistift und Gummi im Schlosspark, wo der Armin Schwarz schon auf sie wartet. Die hellblonde Pagenfrisur und der Seehundsschnauz tipptopp gestrahlt und gestriegelt, die Meerschaumpfeifen im linken Mulecken, ein farbiges Halstüchli zum offenen weissen Hirtenhemmli, wo über die hellroten Samathosen abhängt. Breitbeinig steht er da, begrüßt die Klasse freundlich und jetzt, nachdem er die Leute hat auf die Stühle sitzen, legt er die Pfeifen auf die Seite, ergreift das Wort und gibt es ein lang nicht mehr ab. Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen, so Vater an, und rezitiert mit seiner sonoren Bassstimme das ganze Goethe-Sonett auswendig. Der Zulauf dazwischen zwei majestätischen Bäumen hin und her, seine Schritte auf dem Grill machen dazu der Takt. Hier schickt Senni, der sein Stühli nicht weit vom Schül platziert hat, dem einen triumphierenden Blick. Siehst du, was habe ich gesehen? Angenommen, wir wollen so einen Ausschnitt mit Bäumen um einen Weiher auf das Papier übertragen, fährt jetzt der Zeichnungslehrer weiter. Was sagt uns also im Goethe sein Satz? Schwander. Natur gibt Gesetz vor, wir müssen uns an die Natur halten, sagt Schül und denkt, jetzt hat der Armin halt den gleichen Tick wie der Draxelwalter vom Semmer. Auch wenn er eigentlich der Schwarz anders einschätzt und darum etwas Mühe hat, das zu glauben. Ja, Schwander, da habt ihr einerseits recht mit der Natur. Nur, sagt ja der Goethe, das Gesetz nur, ist der Künstler dann ein Sklave von Natur oder anders gefragt, was sind denn die Gesetze, die wir beim Skizzieren von einem Stück Natur auf unser Blatt Papier müssen beachten? Jetzt meldet sich der Miles, der Benno Freudiger, wie ging ohne die Hand auf die Hand. Die Winkel und die Abstände müssen stimmen, Zwischenräume kontrollieren. Richtig, Freudiger. Das, was ich schon seit der Stunde, wo wir den Frühling im Stegenhaus vom Gymnasium die ersten Skizzierübungen gemacht haben, predigen. Winkeln, Abstände, Zwischenräume. Ganz gleich, ob wir Architektur oder Natur abzeichnen. Und Schüler hat nicht so frei dazwischen. Das Gesetz ist also die Geometrie, oder besser die Stereometrie, wie beim Cézanne. Zylinder, Kubus, Pyramide. Ausgezeichnet, Schwander, dass dir das noch besinnet. Und in was besteht jetzt also die Freiheit vom Künstler? Ja, Marecke. Wenn ich auf meinem Blatt eine Fläche mit geometrischen Formen habe, die zufällige Landschaft darstellt, bin ich frei, ob ich die Landschaft naturalistisch, impressionistisch, kubistisch oder abstrakt darstellen will, erklärt Marecke. Die geometrischen Gesetze bleiben gegen die gleichen. Am Armin Schwarze Bass ist vor Begeisterung gerade in die Höhe geklettert. Ja, Marecke, ganz genau. Dir erklärt auf einfache, aber treffende Art die Grundzüge der Entwicklung der modernen Kunst im 20. Jahrhundert. Ausgezeichnet. Und die anderen können sich das merken. Und jetzt geht er ans Werk. Das Thema ist der Schlosspark mit seinen Bäumen und einem Weiher. Heute wird skizziert, möglichst schnell, möglichst viel, aber immer exakt. Winkel, Abstand, Zwischenräume. Ausführen tun wir dann nächste Woche im Zeichnungszimmer. Jetzt ist Sachül triumphierend zu strahlen und Blicke zu schicken gegen die Senni, gegen die Marecke, die aber je etwas anderes meinen. Darauf tun sie sich das Reihenhöhe ein verschieben und stellen ihre Stühle so auf, dass sie am Schatten gleichzeitig aber vor einem interessanten Bits Parklandschaft höckeln. Zum Glück hat es ringsherum genug Platz. Sogar für die paar Leute, die unbedingt noch zuerst ihre Morgenzigaretten müssen schloten und darum etwas weiter wegzügeln. Der Armin Schwarz hat seine Pfeife wieder angezündet und geht jetzt gemütlich, aber konzentriert einem am anderen über die Achseln schauen, für hilfreiche Ratschläge zu geben. Ich glaube, der Draxelwalter hat eigentlich genau das Gleiche gemeint wie Schwarz. Nur hätte er es nicht so gut verkaufen können, ist eine männliche Bilanz von diesem Morgengespräch. Am 9:45 ist Pause, am 9:00 treffen sich alle im Seminarraum, einem dunkel täferten, langen Zimmer mit Parkettboden. Parallel dazu läuft eine Veranda mit Sicht auf den Park. Tische sind zu einem Haufen zusammengestellt. Hinten im Raum hat es ein Podium mit einem Klavier. Der Neuhaus im schnattigen roten Hemli, schwarzen Jeans und dunklem Gilet kommt etwas zu spät. Er hat noch, sagt er, Texte müssen vervielfältigen, die er jetzt gerade allen verteilt. Sie schmecken frisch nach Matrizenschnaps. Das Thema von diesem Block heisst «Der Freiheitsbegriff im Wandel der Zeit». Und der Neuhaus lässt sich's nicht nehmen und noch etwas Franz einfliessen. Man liest Rousseau im Original, weil dem seiner Idee zur Freiheit, meint er, seien von den wichtigsten und prägendsten für unsere moderne aufgeklärte Philosophie. Jetzt «Schau du da», denkt Jules. Er hat nur die Überschrift von diesem Artikel gelesen. «Il n'y a point de liberté sans loi», hat der Goethe beim Rousseau abgeschrieben. Und als er die Senne vis-à-vis am Tisch anschaut, merkt er, dass sie gerade das Gleiche denkt und sie lachen. Und das gibt ihnen ein gutes Gefühl vom Zusammenstimmen und berechtigt die Gründe, mit dem vis-à-vis ein Augengespräch aufzunehmen, das plötzlich viel intensiver und wichtiger wird, wenn die ganze Diskussion um Freiheit und Gesetz, wo interessant ist, zugegeben, aber nichts, was sich nicht ließ nachholen, mit ein bisschen selber denken, den Nachmittag, heute am Abend oder irgendeinisch. Bekanntlich gibt es im Schloss keine Pausenleute. Was gegen die Zwölfe geht, erklärt der Neuhaus, das sei jetzt wirklich eine tolle Diskussion gewesen. Er danke allen, die mitgemacht haben und bitte der Schwanderschül, bis morgen ein Protokoll zu verfassen. Das werde dann vervielfältigt und allen verteilt. Der Schül könnte von ihm sein Hermes Baby entlehnen und Schnapsmatrizen selbstverständlich auch. Die Mareike, die fasziniert beobachtet hat, was zwischen dem Schül und einem Männchen abläuft, reagiert sofort und lässt beim Wechsel in den Raum über einen diskreten Satz fallen. «Kannst du meine Notizen haben, Duke?» «Merci vielmal, das ist aber flott von dir, Mareike.» «Und die ist dich noch gutmütig zu Männi. Oder hättest du ihm etwa deiner wollen geben?» Darauf aber müssen alle drei ganz indiskret grinsen. Die Küche zu Nonnenhausen ist vom Angebot her ziemlich einfach. Die zwei Leisten haben gefunden, typisch militärisch. Heute gibt es Käseschnitte mit Salat oder Apfelmus. Wer will, kann auch beides haben. Das Menü scheint dem Horni Franz überhaupt nicht zu passen. Der steht nämlich auf und sagt laut, «Meine Freiheit besteht nicht darin, dass ich fressen kann, was ich will, sondern darin, dass ich nicht muss fressen, was ich nicht will. Horni, frei nach Russo!» Damit kippt er sein Teller in Abfallkübel und marschiert Richtung Ausgang. «Das ist ein guter Spruch, Horni!» ruft ihm der Neuhaus schlagfertig nach. «Aber dir geht jetzt trotzdem stand der BD in die Küche helfen abwaschen. Und um zwei ist Gruppenarbeit in den Zimmern, die auf dem Plan stehen.» Das allgemeine Gelächter ist gross. Man weiss nicht genau, ob wegen Horni seinem Spruch oder wegen Neuhauses Reaktion. Schon 13:30. Darum sagt Senni zu Schül, er soll doch gerade mit ihr oder Mareike ins Zimmer raufkommen, weil Gruppenarbeit sei ja sowieso dort oben, statt noch in Schlafsaal über einen Mittag machen. Die Mappe mit dem Material haben er ja bei sich. «Nein, die Hermes Baby und die Matrize sollten eigentlich noch holen», spöttelt Mareike. «Für das macht Schül, ist er vor der Nacht noch früh genug. Kannst du mir ja von deiner Notizen geben. Merci übrigens noch einisch.» «Haben wir eigentlich etwas verpasst?» fragt Senni beim Stegen auflaufen. «Dich fragen die Sachen», gibt Mareike mit gespieltem Ärger zurück. «Habt ihr gescheiter aufpasst, statt zu karisieren?» Da wird Schülchen rot. Offenbar ist ihr das Benehmen mehr aufgefallen, weder das ihm lieb ist. «Wohl, es hätte uns schon interessiert, aber wir haben uns halt die Freiheit genommen, es Schütze nicht zuzuhören», hilft Senni mit seinem breiten Lachen nachher. «Also, von wegen abschreiben, das glaube ich nicht», erklärt jetzt Mareike und tut ihre Zimmertür auf. «Oh, excuse», macht sie auf das Mal ein bisschen erschrocken. «Kommt nur hier», lacht Blaser Flora, wo gerade die Unterhosen und BH neben ihrem Bett steht und im Hinblick auf einen heissen Nachmittag etwas Leichteres am Anlegen ist. Natürlich ahnt sie nicht, dass sie damit ohne Herr reinbittet, aber Schül nimmt es scheinbar locker und Flora macht sich auch nichts daraus. Sie fährt in ihre weissen Jeans, nimmt ein rosarotes Honigarmblusli vom Bügel, das sie etwas schneller wie der sonst zuknöpfelt, streicht mit der Bürste energisch dreimal links, dreimal rechts durch die langen schwarzen Haare, spannt beidhändig ein himmelblaues Band drumherum, fasst ihre Mappen und ruft: «Unsere Gruppe trifft sich im Speissaal. Ciao zusammen!» Und verschwunden ist sie. Die Mareike grinset, sie nimmt ihren Faden von vorhin wieder auf. «Beim Goethe, soviel ich begriffen habe, geht es um das Gesetz von Natur, wo auch die Geometrie zum Beispiel dazugehört. Und die Freiheit vom Künstler bedeutet, dass er mit diesen Gesetzen kann spielen und innerhalb von diesen Gesetzen etwas Künstliches Neues kann erschaffen kann. Ja, oder der Rousseau? Fragt Jules, der ging noch nicht durchgesehen. Er hat wirklich schlecht aufgepasst. Beim Rousseau, erklärt Mareike, ist es irgendwie fast umgekehrt. Die Freiheit kommt von Natur her. Weil jeder Mensch, sagt Rousseau, sei frei geboren, aber für das Kennen am anderen seine Freiheit beschneiden oder ihm sogar schaden, braucht es eben Gesetze. Und ohne die sei die Freiheit gar nicht möglich. Jetzt ist beim M nicht 20 Jahre. Das sind also die Gesetze beim Rousseau das, was in der Verfassung und im Gesetzbuch steht. Und Jules besinnt sich noch, dass einst der Vormittag der Begriff Wilde Westen gefallen ist und der Miles gesagt hat, Freiheit ohne Gesetz sei wie ein Western ohne Sheriff, wo alles hat grinset, natürlich auch der Neuhaus. Jetzt klopft es an die Tür. Was ist Eschi und Franz? Sagt Mareike und geht auftun. Vorab kommt Eschi mit seinem blonden Bürstenschnitt und der schwarz gerandeten Brille. Hinter ihm Franz, der schon fast eine Glatze hat und dafür um das Kinn ein schüttes Flaumbärtli. Er suckt an einer kurzen, breiten Pfeife. «Habt ihr gehört?» verkündet er. «In Berlin wird seit gestern der Ostsektor abgesperrt.» Und doppelt nachher. «Sie haben sie den Nachrichten gebracht.» «Dann ist die Strafe am besten doch nicht ganz für nichts gewesen», kommentiert Zenni. Und Jules, der sich als Gruppenchef fühlt, mahnt jetzt. «Leute, es war zwei gewesen. Wir sollten zu unserem Thema kommen.» «Unser Thema ist die Freiheit», protestiert Franz und zieht aufgeregt an seinem Gohn. «Hätte das, was in Berlin passiert, mit Freiheit etwa nichts zu tun?» «Natürlich hat es das», sagt Jules. «Aber darüber können wir dahin noch lange diskutieren. Jetzt geht es um die Freiheit vor Kunst.» Häschi, der sein Zeichnungsblock hat vorgenommen, kribbelt mit dem Kugelschreiber an einem Strichmännchen herum, wo es Zylinder und Kugeln besteht. Und spottet. Hat gemeint, der Goethe hat schon alles zu dem Thema gesagt. Aber Neuhaus will nicht hören, was der Goethe hat gesagt. Der will wissen, was wir dazu meinen, weiss nicht Mareike zurecht. Am Juchs Vorschlag ist gut. Wir müssen jetzt zügig ein Konzept für unser Referat zusammentragen. Damit ist der Nachmittag vorgespurt. Eschi und Franz lösen auch herbei mitzumachen und gegen die Fünfe hat man Haufen Ideen austauscht, Stösse voll Papier mit Notizen beschrieben und eine ganze Reihe von Bildern aus verschiedenen Büchern und Du-Zeitschriften, die hauptsächlich Schüler und Mareike haben mitgebracht, als Beispiel herausgelesen, für die These vom Vortrag zu illustrieren. Die allerdings kommen gäng noch etwas nebulös daher. Das Thema ist verzwickter, als sie zuerst gedacht. Und Jules ist am 5 Uhr ziemlich durch und ruft: «So, fertig für heute. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich muss schliesslich noch das blöde Protokoll schreiben.» «Wart, ich komme dir helfen», macht Sammy. «Ich bin ja die Schuld, dass du nicht aufgepasst hast.» Und schickt ihm einen verschmitzten Blick. «Das ist schön von dir», sagt Jules, ehrlich überrascht, und nimmt Zenni spontan beim Arm. «So, komm, zum Neuhaus geh die Sachen holen. Wo wollen wir nachher?» «Am besten im Seminarraum, dort ist jetzt niemand rum.» schlägt Zenni vor. Und der Rest der Gruppe geht mit allen anderen in die verdiente Vorabendpause. Jules hat gesehen, wie manches Bierfläschli im Kühlschrank vom Speissaal auf durstige Seelen wartet. Auf ihn warten jetzt am Neuhaus Hermes Baby und das Annie. Kurz nach der 6, am 7. geht's zur Nacht, sind Annie und Jules mit den Notizen von der Mareike durch. Das Protokoll von Hand notiert hat Form angenommen und das Annie diktiert im Sitz in die Tasten der Schreibmaschine, nachdem er die Matrizen eingespannt und noch gesagt hat, hat eigentlich auch ein Hermes Baby daheim, Konfgeschenk vom Götti. Aber das Tonbandgerät war mir wichtiger gewesen. Da plötzlich geht die schwere Holztür auf und die Flora schaut rein. «Sie sucht ihren Zeichnungsblock», sagt sie und fragt, «Was macht denn ihr da rein?»
«Strafaufgaben», lacht Jules.
«Nicht derix. Ich diktiere meinem Sekretär einen Geschäftsbrief», witzelt Zemni
Und die hübsche Flora meckert ihr ein kurzes Lachen, sucht etwas um, fährt sich durch die schwarzen, schwitzigen Haare und sagt, mein Block ist nicht hier. Es ist gäng noch morgen heiss für uns, ich hoffe, es gibt nicht noch mal so ein Gewitter. Damit klebt sie die Türen zu und ist weg. Von da an kann Jules sich auf das Mal gäng wie schlechter konzentrieren. Die paar schwarzen Schamkruseli, die er den Nachmittag im Zimmer bei Floras Unterhose vor hat gesehen, rausgegüchselt und das üppig bleiche Püppifleisch, das der BH fast gesprengt hat, kommen ihm plötzlich in Sinn. Und dazu tauchen noch gute Erinnerungen auf an das Klassenfest im Zuckerbeck-Schloss anfangs Tertia. Das vertraute Zusammensein mit den Männern, die gäng noch diktiert und nichts von seiner Veränderung merkt, bekommt ein Riss. Jules friert über den Rücken ein. Zwar fällt er sich langsam auf und gibt sich Mühe mit Tippen, auch wenn er mehr Fehler macht, wenn er nötig und entsprechend flucht. Da kann er wenigstens Dampf ablassen. Kurz vor der siebten setzt er den Schlusspunkt. Er sagt den Männern merci, packt zusammen und erklärt knapp, ich muss noch schnell ins Zimmer rauf, wir sehen uns ja dann beim Znacht. Vermeidet aber jeden Blick in ihre Augen und erst jetzt spannen sie sein seltsames Benehmen. Jules, was hast du? Bist du so komisch schon? Hätte ich das mit dem Sekretär nicht sollen sagen? Oder bist du mit der Arbeit nicht zufrieden? Nein, es ist alles gut. Du hast mir wirklich viel geholfen. Merci noch einmal. Also, ciao, bis nachher. Zum Znacht gibt es Spaghetti Bolognese und Salat. Und nebst einem Krug Wasser steht auf jedem Tisch eine dicke Chianti-Flasche. Am Abend darf es Wein sein, Mittag nur Wasser. So haben es die zwei Lehrer mit der Klasse oder Verwaltung abgemacht. Hingegen, dass vor dem Znacht der Durst schon mit Bier gelöscht werde, hätte die Abmachung keinen Eingang gefunden. Viele von diesen Damen und Herren Tertianer sind bereits ziemlich angetreut, wo die zwei Lehrer kurz nach der siebten im Speisesaal auftauchen und auch nicht aussehen, wie wenn sie seit den Fünfen auf dem Trocknen wären gehockt. Sitzordnung gibt es keine, man fasst sein Teller und landet, wo es passt. Jules Schwander passt heute Abend die Umgebung von seinen Roberkameraden. Der Monk oder Miles, der Dizzy oder Blakey haben schon einen Nachtertisch besetzt. Monk ruft, komm zu uns, Duke. Der kommt und hat noch Franz und Asche im Schlepptau. Die Mareike und Zenni probieren vergeben, der Jules zu sich herzuschauen. Sein Blick wandert nie in ihre Richtung. Und gleich schon sehen sie ihn am Tisch von seinen Jazz angefressenen Kollegen Spaghetti-Mampfen bis genug mit zünftig Hackfleischsoßen und Parmesan drauf. Und es fällt ihnen auf, wenn er in ziemlich kurzer Zeit zwei, drei Gläser vom Roten runterlernt. Das ist der Moment, wo die Mareike am Ende einmal in aller Ausführlichkeit erzählt, wie das denn im Skilager von 9. mit dem Grießpudding-Fresswettbewerb ist gegangen, wo die Mädchen zu seinem Entsetzen für einen Wettbewerbssieger Jules den Übernamen Moby Dick haben lanciert. Beim Essen lässt er diese sein Radio laufen. Das Echo der Zeit sendet einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung zu Berlin mit den Reden von Brandt und von Adenauer, die die Freiheit von West-Berlin beschwören und mit Aussagen von Augenzeugen, die erzählen, wie die Ostzonen-Volkspolizisten Stacheldraht für Hau aufgezogen und das Pflaster aufgerissen, wo später die geplante Mauer durchgehen soll. Natürlich auch Vermutungen, was jetzt könnte passieren und ob daraus vielleicht sogar ein dritter Weltkrieg wird. Ganz klar schaut alles auf Amerika. Wie echter Kennedy reagiert oder Horni Franz ruft, «Das Berlin wird Freiheit beerdigt!» Oder Miles meint, «Jetzt ist der Moment, wo die Amis müssen durchgreifen. Weg mit dem Stacheldraht!» Und Schluss am Ende fängt Huber Eschi, «Eine Atombombe auf Moskau wäre auch die beste Lösung!» Jules ist sich da gar nicht so sicher. Darum hat er sich eher zurück. Er lässt interessiert zu, wenn es um politische Fragen geht, aber selber zu entscheiden, das findet er unbequem. Und im Grunde genommen weiss er, ein richtiger Duke wäre er nicht. Oder immer nicht für ein ganzes Volk. Höchstens für ein überschaubares Grüppli. Irgendwie dünken die Diskussionen von den Kollegen auch recht naiv und unbedarft. Gern hätte er gewusst, was Zenny und Mareike zu dem Thema denken, aber die sind halt jetzt an einem ganz anderen Ort. Darum lässt er den Gedanken fahren und greift weiter zum Chianti-Glas. Nach dem Essen verziehen sich die fünf Gielen von Robbergruppen in Schlag, teilen sich brüderlich die Flasche Wodka, die Miles von daheim mitgebracht hat, und hören bis spät zur Nacht Monk, Miles Davis, Art Blakey und Brubeck, und zwar ab Schüls Tonbandgerät. Die anderen, die die Mehrheit bilden, schwafen, saufen und festen unten im Speissaal. Sie haben einen kleinen Koffergramm dabei, aber einmal gehört man Fetzen von deutschen Schlager, französischen und englischen Songs von unten aufschwappen, das Petit Fleur, der Wildcat Blues und mal sogar das Träumli von den Bossbuben. Bis kurz nach den einen der Neuhaus kommt und sagen, sie sollten den morgen um 6:30 auf, es wäre alle schlau, sie gingen nicht zu schlafen. Die einzigen zwei, die für sich gehen den Abend, sind Mareike und Zenny. Sie haben einander viel zu erzählen auf ihrem Mondschein-Spaziergang durch den Schlosspark und zurück ins Zimmer. Dort tun sie sich mit dem Tauchsieder noch ein Lindentee blödeln und gehen dann bei Zeiten liegen in ihren Schlaf, wird einzig nach den einen von der angetreten Flora noch kurz unterbrochen, aber nachher ist Ruhe. Bis zur Tagwache. So Leute, das war's gsi für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.